Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording Eiderstedt und ich freue mich wieder sehr, dass ihr heute mit dabei seid. In unserer heutigen Folge wird es bunt oder vielleicht sogar abstrakt. Wir sind nämlich den Eiderstedter Künstlerinnen und Künstlern auf der Spur. Ja, bei solch einer malerischen Landschaft wie unsere Halbinsel Eiderstedt, sie mit ihren weiten grünen Fennen, den windschiefen Bäumen, den Deichen, den Dünen, der Nordsee und dem Wattenmeer zu bieten hat, ist es eigentlich keine große Überraschung, dass sich hier zahlreiche Künstlerinnen und Künstler niedergelassen haben, ihre Ateliers und Galerien eingerichtet haben und die Besonderheiten der Landschaft auch in ihre Werke einfließen lassen. Aber wisst ihr eigentlich, wie vielfältig die Kunstszene auf Eiderstedt wirklich ist? Genau deshalb treffe ich mich heute mit Dirk-Uwe Becker, selbst Künstler und Schriftsteller und als Vorsitzender des Fördervereins für Kunst und Kultur auf Eiderstedt, abgekürzt auch FKE, absoluter Experte in Sachen Kunstszene. Moin Dirk, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
Ja, moin Katharina, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf und sozusagen quasi in deinem Podcast die Hauptfigur spiele und du mich für einen Experten in Sachen Kunstszene auf Eiderstedt hältst. Das werden wir später nochmal vielleicht vertiefen, weil das auch zutrifft. Aber auf jeden Fall freue ich mich, ein bisschen was über Eiderstedt, über die Künstler und auch diese schöne Halbinsel erzählen zu können.
Ja, super. Dirk, du bist selbst seit einigen Jahren künstlerisch tätig. Insbesondere Literatur begeistert dich. Was genau machst du denn so und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also man sagt ja wahrscheinlich nicht so von heute auf morgen, so ab jetzt bin ich Künstler und mach da mal was.
Nein, nicht so von heute auf morgen. Von meinem Vater vorbelastet, der ein guter Zeichner war, habe ich schon mit Beginn der Pubertät zu zeichnen und zu malen angefangen. Es sind Versuche gewesen, sich auszudrücken und der Umwelt mitzuteilen, auch wenn die nicht immer alles verstanden hat, was ich gewollt habe. Es waren teilweise Experimentierphasen, Zeichnungen auf Baumrinde oder Tuschzeichnungen auf getrockneten Blättern. Die Entscheidung, dass ich mich künstlerisch artikulieren will, habe ich selbst getroffen. Inwieweit meine Arbeiten Kunst sind, entscheidet die Gesellschaft. So war das immer. Mit dem Schreiben war es ähnlich. Begonnen hatte es im Bereich der Poesie mit Gedichten für Verwandte, bekannte Kollegen. Dann bekam ich Zugang zu einer professionellen Autorengruppe und musste hier das tiefe Tal der Tränen durchwandern, bis ich mich meinen Lyrik- und Prosastücken etablieren konnte. Wichtig ist bei beiden Bereichen, bildender Kunst und Literatur, dass man bereit ist, kreative Kritik anzunehmen und daraus zu lernen und sie nicht auf sich persönlich zu beziehen.
Ja, du sagst selbst, ob man deine Werke als Kunst oder dich als Künstler bezeichnet, das entscheidet oder das bestimmt die Gesellschaft. Also es gibt ja dieses schöne Zitat, die Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und ja, es gibt ja so manche Kunstwerke, an denen sich dann doch auch bekanntlich die Geister scheiden. Und wenn wir heute so über Kunst sprechen, stellt sich ja schon erstmal die Frage, was ist eigentlich Kunst? Ab wann ist etwas ein Kunstwerk? Und wann ist man Künstler? Also wie siehst du das? Oder wie ist dir das so in deinem Werken bisher begegnet?
Ja, wenn ich die Frage jetzt vollumfänglich beantworten sollte, finde ich das schön. Dann könnten wir jetzt unsere Matratzen herausholen und das Iglu-Zelt aufschlagen, weil was Kunst ist, was Kunst auszeichnet, was ein Künstler ist. Da gibt es so viele Leute, die darüber geredet haben und die noch nicht zu einem endgültigen Entschluss gekommen sind, das wirklich als Definition festzulegen. Also Kunst ist das Ergebnis imhin eines kreativen Prozesses, an dessen Ende das Kunstwerk steht. Es kann aber auch der Prozess bzw. das Verfahren selbst sein. Ganz platt ausgedrückt kann man sagen, es gibt zwei Dinge. Es gibt die Natur, in der die Natur sich entfaltet, Und es gibt die Kunst, die darauf basiert, dass es einen Menschen gibt, der halt eben etwas anstellt mit Dingen, die er aus der Natur nimmt und dann umformt und umwandelt. Heute versteht man unter Kunst vor allem die bildende Kunst, die Musik, die Literatur und die darstellende Kunst mit den Hauptsparten Theater, Tanz und Film. Ausdrucksformen und Techniken der Kunst haben sich aber stark erweitert, sodass wir auch die Fotografie in der bildenden Kunst oder den Comic als Verbindung von bildender Kunst mit dem Erzählerischen der Literatur sowie bestimmte Ausdrucksformen der neuen Medien wie Hörfunk, Fernsehen, Werbung und Internet mit dazu zählen. Es gibt auch Kunstwerke, die heftige Debatten auf internationaler Ebene auslösen. Kunstwerke, die Normen infrage stellen und das Verhalten der Gesellschaft verändern können. Ein bekanntes Beispiel eines solchen Werkes ist Guernica von Picasso, das wahrscheinlich jeder kennt. Manchmal ist Kunst aber auch einfach nur dazu da, eine Person zu erreichen, die die Gedanken, Gefühle und Erfahrungen des Künstlers teilt. Kunst ist aber auch eine Lebensweise und mehr als nur eine Fähigkeit. Sie ist eine Leidenschaft. Und Kunst ist auch mehr als nur ein Bild. Sie erzählt eine Geschichte. Und letztlich ist Kunst eine Form des kreativen Ausdrucks, die die menschliche Erfahrung bereichert, indem Emotionen ausgelöst, Fragen gestellt und Grenzen gesprengt werden können, was man teilweise auch an politischen oder religiösen Reaktionen auf Kunstwerke feststellen kann.
Du hast gerade schon gesagt, dass Kunst auch eine Lebensweise abbildet, darstellt. Und was ich mir in dem Zusammenhang immer für eine Frage stelle, eigentlich, wenn ich selbst Kunstwerke betrachte oder mich mit Künstlern beschäftige, ist immer dieses Thema, woher kommt die Inspiration? Woher kommt auch diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast, dann diesen kreativen Prozess zu beginnen und daraus ein Kunstwerk oder ein Werk zu schaffen? Wie ist das bei dir so persönlich? Kann man diesen Prozess eigentlich oder diese Inspiration richtig beschreiben? Ist sie auf einmal einfach da oder woher kommt sie?
Also die Leidenschaft, wenn man das bildlich ausdrücken will, als Künstler, das Feuer, das in einem brennt, entzündet sich ganz plötzlich. Es ist wie ein Blitz, der einschlägt und man weiß, ich muss das machen. Oder ich will ein Gedicht schreiben oder ich will jetzt irgendwas malen, was zeichnen. Mir ist irgendwas aufgefallen. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe eine Idee gehabt. Ich habe irgendetwas gelesen, was mich bewegt, das jetzt umzusetzen. Und als Schriftsteller muss ich sagen, meine Ideen bei der Lyrik kommen spontan. Ein Gedanke, ein Bild, ein Blick aus dem Fenster, ein besonderer Moment. Deshalb habe ich schon früh in meinem Leben Abschied von der sogenannten Anlasslyrik genommen und mich der freien, nicht versgebundenen Poesie zugewandt. Meine Gedichte sind voller Bilder und wenn man sich darauf einlässt und meinetwegen die Augen schließt, wenn es vorgetragen wird, ist es wie eine kurze Filmsequenz. Hier kommt dann wieder der bildende Künstler durch. Ich habe sehr emotionale Gedichte geschrieben, ebenso in der Prosa und solche, die konkrete, manchmal politische Anlässe besitzen. Als Beispiel, während des Zweiten Irakkrieges 2004 bin ich mit einem Freund und Schriftstellerkollegen Manfred Kolb durch Dithmarscher Galerien getingelt. Und wir haben unsere Empfindungen zu diesen Vorgängen im Nahen Osten in Gedichten ausgedrückt. Leider vergisst der Mensch sehr schnell. Deshalb gibt es Bücher, in denen man denn sowas nachlesen kann.
Ja, total gut. Du bist ja selbst literarisch begeistert, interessiert, schreibst auch selbst. Was sind Werke von dir? Wo kann man die auch nachlesen?
Also findet man dich? Ja gut, Werke gibt es jetzt 6 Lyrikbände, die ich gemacht habe, entweder allein oder mit einem zweiten Schriftsteller zusammen, die teilweise auch illustriert sind. Ich habe dann eigene Werke genommen und die Lyrikbände illustriert, weil ich so Bleiwüsten nicht mag und auch finde, dass man ein Bild auflockern kann. Kann auch ein bisschen quasi von Gedicht zu Gedicht, was ja auch eine sehr zusammengeballte Empfindung darstellt, wieder für einen Gleichklang sorgen, bevor es dann zum nächsten Gedicht geht. Die kann man vielleicht im Internet finden und da noch erwerben. Im Buchhandel sind sie nicht mehr vorrätig, Aber es gibt zum Beispiel die Textfabrik 51. Mhm. Das ist www.textfabrique mit Q-U-E geschrieben, 51 und dann .de. Die betreibe ich mit meiner Partnerin und dort machen wir offene Lesebühnen in Hamburg, in Meldorf und in Garding. Und wir haben jetzt in Garding auch einen Schreibworkshop eingerichtet. Und man kann auf dieser Website sowohl meine Kunstwerke, eine Auswahl älterer Art, muss ich sagen, sehen. Und man kann auch ein paar Prosa-Texte und ein paar Gedichte dort sehen. Und ansonsten gibt es das auch bei eBay, würde ich sagen, sind auch noch einige Werke zu bekommen.
Ja, total schön, auch die Möglichkeit nochmal zu haben, so zu lesen, was du so geschrieben hast, finde ich ja auch ganz spannend. Und du hast eben erzählt, es gibt einmal die Natur und einmal quasi auch das, was der Mensch daraus macht, was er in der Natur zum Beispiel sieht und wie er diese Eindrücke auch verarbeitet. Und mir wurde mal erzählt, dass hier auf der Halbinsel Eiderstedt, die ja eine ganz besondere Landschaft auch einfach hat, also eine flache Landschaft, aber durch die Gezeiten geprägt, immer in Verbindung natürlich mit der Nordsee, der diese Halbinsel natürlich auch abgerungen wurde. Mir wurde mal erzählt, dass das, was Künstlerinnen und Künstler hier fasziniert, dass das diese Atmosphäre, insbesondere dieser Lichteinfall ist, also das Licht auf Eiderstedt. Ist dieser Punkt Licht für dich auch genauso wichtig, wenn du hier auf Eiderstedt unterwegs bist?
Ja, also das Licht, jetzt muss ich sagen, nicht nur auf Eiderstedt, es wird die Eiderstedter etwas schockieren, sondern an der gesamten Westküste, finde ich, ist sehr beeindruckend. Es haben ja schon andere Künstler festgestellt, es haben Dichter festgestellt, Schriftsteller, es haben Maler, denkt immer auch an Noll und so weiter, festgestellt. Und ich denke, es hängt damit auch zusammen, dass wir hier in Schleswig-Holstein an dieser, ich mal sagen, Landzunge, die sich zwischen Nordsee und Ostsee streckt, zwischen zwei meteorologischen Vorgängen praktisch stehen, wo also das Wetter sehr schnell umschlagen kann, von, sag ich mal, see herangetriebenen Wolken, die sich abrechnen, zum Sonnenschein, der von der anderen Seite herkommt, der Wind kann umschlagen. Also man kennt es ja auch, dass man sagt, hier in Schleswig-Holstein gibt es also die Jahreszeiten Winter und dann kommt April, April, April und dann ist schon wieder Weihnachten. So, und damit muss man leben. Und spannend finde ich dabei auch, wenn man so eine Straße entlang fährt, eine Allee zum Beispiel, und man hat von der rechten Seite den Sonnenschein und der beleuchtet diese Bäume und bringt sie zum Glühen fast. Und man sieht hinter diesen Bäumen, da baut sich eine Gewitterwolke auf, ganz dunkel. Und dieser Kontrast zwischen dunkel und zwischen hell bringt so ein wundervolles Licht auch in die Bäume und in die Zwischenräume und in die Spiegelung, dass es fantastisch ist. Und wir haben ja aufgrund der Flachheit unserer Landschaft das Prinzip, dass wir einen sehr hohen Himmel haben. Mhm. Und da können sich gewaltige Wolken, Berge aufschieben, je nachdem von wo sie jetzt herangedrückt werden, also von der Ostsee oder von der Nordsee. Und man steht als Mensch unten drunter und wird sich bewusst, dass man ja eigentlich sehr, sehr klein ist in dieser Natur und fast unbedeutend. Und dass die Gewalten sich im Himmel, am Himmel oder auf dem Meer abspielen. Und das führt dazu, dass man auch sehr nachdenklich wird und auch sieht, dass man keinen Anspruch hat, sich unbedingt für die Krone der Schöpfung zu halten.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was viele auch erleben, wenn sie vielleicht das erste Mal hier an der Westküste sind, vielleicht auch auf Eiderstedt, vielleicht wenn sie im Wattenmeer auf einer Wattführung unterwegs sind. Das, was du beschreibst, dieses ein Stück weit sich klein fühlen, sich ausgesetzt fühlen, aber das auch einfach ganz bewusst zu erleben und dadurch auch eine bestimmte Ruhe zu empfinden. Mhm. dieses Gefühl. Das ist es wahrscheinlich dann auch. Ich finde das ganz spannend, wie man dieses Gefühl oder dieses Erlebnis dann eigentlich auch wirklich in Bilder, in Fotografie, in Texte eigentlich einarbeiten kann.
Also es bewegt einen ja und es macht einen zutiefst empfänglich für diese Dinge und ja, ich weiß nicht, ob unterwürfig das richtige Wort ist, aber man sagt sich, das ist toll. Also wenn ich das sehen und erleben kann, fühle ich mich gut und ich freue mich, das jeden Tag wieder erleben und sehen zu können. Und die Menschen an der Küste sind ja ein besonderer Schlag, muss man ja sagen. Das stellen ja auch denn die Touristen fest, wenn sie auf die sehr sprachgewaltigen Friesen oder Dithmarscher treffen und dann außer Moin nicht viel zu hören bekommen. Aber die Menschen haben ja gelernt, sich mit der Natur zu arrangieren und sie sind einem ständigen Kampf unterworfen. Und auch das Abringen des Landes aus dem Meer war ja nicht einfach so gemacht, sondern es hat viele Leben gekostet. Es hat viel Tränen gekostet, Blut und Schweiß. Und das hat die Menschen auch dazu gebracht, dass sie Respekt davor haben. Respekt vor der Landschaft, vor dem Meer, vor der Natur, die um sie herum ist. Und wir haben ja auch die wirklich wunderbare Gegebenheit, dass wir diesen Naturpark Wattenmeer vor unserer Nase haben. Wir leben quasi in einem Naturpark, das muss jedem auch bewusst sein. Und dass es also nicht gerade en vogue ist, wenn man bei McDonald's fertig geworden ist, dass man die Tüte aus dem Autofenster schmeißt. Und das war's dann. Also von daher, sage ich mal, muss man der Natur mit dem nötigen Respekt begegnen und sich freuen, dass sie da ist, dass sie immer noch da sein wird, auch wenn man vielleicht schon nicht mehr sein wird. Und dass auch die Kinder und Kindeskinder denn diese schöne Landschaft genießen können.
Mhm. Ja, und Kunst und Kunstwerke, Literatur auch ein Stück weit Zeitzeuge ja ist von bestimmten Gegebenheiten, wie die Natur sich auch verändert hat, wie die Landschaft sich verändert, ne? Ein Stück weit auch, wie wir Menschen uns verändern.
Das stimmt. Also jeder Künstler lebt ja in seiner Zeit, in einer bestimmten Epoche der Erdentwicklung und der Gesellschaftsentwicklung. Und er ist ja diesen ganzen Einflüssen ausgesetzt. Er wird sie natürlich auch in sich aufnehmen, er wird sie reflektieren und er wird sie wieder umsetzen in seine Bilder. Mhm. Und ob ich jetzt abstrakt male oder ob ich jetzt naturalistisch male die Landschaft, das kann ich leichter natürlich feststellen und sehen. Aber man kann daraus auch die Entwicklung einer Gegend feststellen. Wir haben ja hier auch genügend Galerien auf den Inseln oder hier Museum Landschaft Eiderstedt, wo wir, oder auch, ich glaube, Gemeindegalerie St. Peter-Ording hat viele Werke von einheimischen Künstlern, wo man auch sehen kann, wie war es früher gewesen, wie hat die Landschaft früher ausgesehen, wie hat sie sich verändert, was hat dazu geführt, dass sie geändert worden ist und nicht stellt sie sich heute dar. Das ist auch für Leute, die sich damit befassen, denke ich mir, ein schöner Rückgriff, um sich das wieder vor Augen führen zu können.
Du hast gerade auch noch mal erwähnt, dass wir viele Künstlerinnen und Künstler und auch viele Galerien und Ateliers auf Eiderstedt, also auf der Halbinsel Eiderstedt haben. Gibt's da eine Zahl, wie viele wir eigentlich hier haben?
Wie viele Künstlerinnen und Künstler?
Oder kann man das gar nicht so exakt eigentlich sagen, weil auch immer mal, ich sag mal, jemand zu Besuch kommt und hier mal die Zelte aufschlägt und ein bisschen in der Landschaft unterwegs ist.
Ja, also ich habe jetzt nicht alle genau gezählt, alle Künstler, die haben mir das zeigen lassen. Das bestimmt nicht. Aber das war mir schon aufgefallen. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Rheinländer, komme aus Mönchengladbach und lebe seit meinem 10. Lebensjahr mit einigen Aussetzern hier oben in Dithmarschen und an der Küste. Und ich habe festgestellt, dass die Kunstdichte auf Eiderstedt ziemlich hoch ist. Ich kenne das ja von Dithmarschen her, war da auch im Dithmarscher Künstlerbund, bis er aufgelöst wurde Ende des letzten Jahrtausends. Und dort gibt es nicht so diese Vielzahl von Ateliers und auch diese Vielzahl der Verbindungen von Künstlern untereinander. Also man ist in Dithmarschen eher etwas abgeschottet für sich. Man ist so wie so ein, soll ich sagen, so ein Diamant, der irgendwo sitzt und blinzelt, aber man hat nicht unbedingt die Connection zu den anderen.
Also und so eine Art Netzwerk quasi, ja, hier, ja, auf, genau, Eiderstedt.
Ja, das finde ich toll. Das war, als ich das erste Mal nach Eiderstedt kam, mir gleich aufgefallen. Und es hat mir auch so imponiert hier auf Eiderstedt. Ich habe es dann immer wieder verglichen mit einem in die Landschaft hineingebrochenen Worpswede, was wir hier haben. Mhm. Es mag sich vielleicht museal anhören, ist es aber nicht, denn es bedeutet, dass da Kreativität blüht und auch gedeiht. Vielleicht auch dem geschuldet, dass viele Hamburger, glaube ich, so in den 70er, 80er Jahren sich gesagt haben, das Leben in der Stadt ist auch nicht gerade toll. Ne? Klar gibt es da viele Angebote, aber wer Natur haben möchte, findet da nicht so viel. Und hat geguckt, ja, wo kann ich denn hin? Und Wohnraum bzw. ein Haus oder sowas in Hamburg ist sehr viel teurer, als wenn ich jetzt aufs Land gehe. Ne? Und es gab zu der Zeit ja auch eine massive Landflucht. Das heißt also, es wurden Höfe verlassen, Karten blieben leer stehen, die konnten günstig aufgekauft werden. Also haben denn diese Leute das gemacht, haben diese Resthöfe und Karten aufgekauft, ausgebaut, umgebaut, Ateliers eingerichtet und waren gleich da, wo sie immer hin wollten, nämlich an einem schönen Ort, wo das Licht so toll ist, wie du gesagt hast, wo man gut malen kann, Plein-Air-Malerei draußen, wo man an der frischen Luft ist, wo man die See vor Augen hat, die Vögel, die Tiere, die Weite der Landschaft, den hohen Himmel, wo man tolle Wolkenbilder malen kann. So, und daraus resultiert eigentlich, dass Eiderstedt eigentlich eine Künstlerkolonie ist, wenn man das so sehen will. Hat natürlich den Nachteil, muss ich auch dazu sagen. Einige wollen mir das ja nicht glauben, dass aufgrund des demografischen Wandels natürlich diese Kolonie auch, sag ich mal, von den Leuten abhängt, die da sind. Mhm. Und die werden ja immer älter. Mhm. Also irgendwann, wenn kein Zufluss da ist, wird auch diese Künstlerdichte auf Eiderstedt abnehmen. Und deshalb wäre schön, wenn man auch junge Leute dazu bekommt, die sagen, ich möchte da hinziehen, ich möchte da auch als Künstler leben und arbeiten. Da müssen sie natürlich nur die Gelegenheit finden, dass sie da auch existieren können und da irgendwas machen können.
Wann bist du denn das erste Mal nach Eiderstedt gekommen, wo du so davon sprichst jetzt, dass man auch Nachwuchskünstler braucht? Wie bist du denn hierher? Beziehungsweise, du wohnst ja in Dithmarschen.
Ja, aber ich wohne in einem befreundeten Nachbarland. Wie bin ich dazu gekommen? Dass ich quasi immer mal rumgefahren bin, geguckt habe, wo sind Galerien, wo kann man mal irgendwo was sich angucken und so weiter.
Und also du hast den Austausch gesucht?
Ich habe den Austausch gesucht, weil mich das interessierte. Und dann bin ich durch Zufall nach Eiderstedt gelangt, nach Wasserkoog und habe da die Galerie von Tom Koswab, der leider schon verstorben ist, und Susanne Wendt kennengelernt.
Wir haben uns in Tetenbühl, ne? In Tetenbühl, ne? Der Wasserkoog, ja. In Tetenbühl.
Mhm. Und da ist gleich so eine spontane Beziehung entstanden zwischen uns. Und wir sind immer wieder zu dieser Galerie gefahren, haben uns das angeguckt und haben dann auch weiter rumgeguckt, was da ist. Und haben das allmählich gesehen, was es dort eigentlich alles gibt an Kreativität. Und auf diesen Wegen habe ich auch Uwe Herms kennengelernt und Ingeborg Herms. Und ist auch Schriftsteller, passt ja auch zu uns irgendwie. Und das klappte auch gleich hervorragend. Und so ist meine Liebe dafür entstanden. Und ich fand es schön, so die, möchte ich sagen, in die Landschaft hineingestreuten Weile, also die kleinen Dörfer, die überall sind.
Ist quasi diese Leidenschaft oder ist diese Begeisterung von dir für dieses, ich sag mal, Netzwerk der Künstler, was du hier auf Eiderstedt vorgefunden hast, ist das letztendlich dann auch so ein bisschen der Anreiz gewesen, dass du dich im Förderverein für Kunst und Kultur engagierst? Also ja, das, da bist du ja jetzt seit 2015 Vorsitzender.
Genau, ne? Das war mit Auslöser, weil ich dann mal bei einer Aufstellungseröffnung hatte gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, weil da ein Vorsitzender gesucht wurde und dann habe ich lange überlegt, weil zwei Vereine zu finden, ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Mhm. Aber ich habe gesehen, dass es dort eine große Gemeinschaft gibt. Also mit damals 200 Mitgliedern war das schon ein großer Verein. Und quasi damals waren es 50 Künstler, die im Kunstklima versammelt waren. Ein Teil davon kannte ich schon von Besuchen in den Galerien. Und man hat sich da gleich irgendwie heimisch gefühlt. Ne? Und von daher fand ich das toll. Man hat auch gleich Anschluss gefunden. Und ich habe zuerst gedacht, okay, also auf Eider steht, historisch gesehen waren das die in Anführungszeichen Feinde von Dithmarschen immer. So haben das beide Seiten gesehen. Jetzt kommt ein Dithmarscher dahin und sollte jetzt einen Verein leiten. Was werden die wohl sagen? Ne? Aber dann habe ich festgestellt, dass ich ja nicht alleine bin als Dithmarsch auf Eiderstedt. Der Amtsdirektor kam aus Dithmarsch, habe ich kennengelernt. Und andere Leute in etwas höheren Positionen kamen auch aus Dithmarschen. Also von da war es nicht ganz so schlimm. Und ich habe es auch nie so gesehen, dass da eine Feindschaft besteht. Also ich fand das toll. Und wir haben vom Kunstverein Heide auch mal ausgestellt hier in Garding. Und da habe ich als Plakatvorlage die Brücke genommen bei Friedrichstadt, die halt eben ein verbindendes Element darstellt zwischen beiden Landesteilen, quasi über die Eider hinweg. Und so hieß auch der Titel und der Ausstellung. Und ich finde, das sollte man eigentlich machen. Also Grenzen existieren nur in den Köpfen der Menschen, sind selbst gemacht und haben eigentlich nichts Natürliches, weil es gibt auf der Erde eigentlich keine Grenzen. Und es ist so, wie bei vielen, wo der Mensch lieber seine Finger hätte draußen lassen sollen, als sich damit zu befassen.
Ja, schön auf jeden Fall, dass du quasi auch durch deine Arbeit und dein Engagement in den Verein quasi eine Brücke zwischen Eiderstedt und Dithmarschen nochmal schlägst. Auch für die Künstler, da profitieren wir ja alle von. Und wir haben eben schon über den idyllischen Wasserkog kurz gesprochen in Tedenbühl, wo du damals quasi so deine ersten Anfänge auf Eiderstedt mitgefunden hast. Und ja, nochmal so ganz konkret, wo finden wir die Künstler auf Eiderstedt? Also was ist, ich sag mal, wenn ich jetzt Kunst und Kultur interessiert bin, was ist eigentlich meine erste Anlaufstelle? Wo sollte ich als erstes hin, um vielleicht genau wie du damals erstmal anzukommen, die Fühler auszustrecken, Wurzeln zu schlagen, mir was anzuschauen?
Ja, da bin ich nun mal ganz eigennützig. Also das erste, die erste Adresse sollte dann vielleicht im Garten das alte Rathaus sein. Ich habe festgestellt, man fährt eigentlich durch Garding durch, weil man nach St. Peter will. Die wenigsten denken oder wissen überhaupt, dass sie einfach nur einmal rechts abbiegen müssen und kommen in wirklich einen idyllischen Stadtkern von Garding mit alten Straßenzügen, alten Häusern, einem schönen Park, und einer schönen Kirche, einem Marktplatz und so weiter. Und das ist schade, dass es nicht so offensichtlich ist für die Leute.
Also eine klare Besuchsempfehlung, mal fernab der üblichen Wege.
Genau, zu gucken. Und also man könnte gut starten in Garding im alten Rathaus, weil dort gibt es in der Saison, also von Anfang April bis Ende Oktober, immer Ausstellungen. Dort gibt es Infomaterial zu Künstlern auf Eiderstedt. Der FKE hat auch einen Katalog herausgebracht mit den Künstlern, die quasi im Kunstklima zusammengefasst sind. Dort wird auch der Verein erläutert, was der Verein macht und welche Sparten es gibt mit Literatur, Kinderförderung und halt eben dem Kunstklima. Und man findet auch von den Künstlern kleine Heftchen, wo sie sich selbst vorstellen und präsentieren. Also da kann man schon mal gucken, wo kann ich hinfahren. Wenn man das noch gezielter haben will, so machen wir zweimal im Jahr offene Ateliers. Ja. Einmal so im Ende April, Anfang Mai, einmal Ende August, Anfang September. Die offenen Ateliers, das sind quasi die Arbeitsräume der Künstler. Das heißt, da wo sie wohnen, wo sie arbeiten, überall auf Eiderstedt verstreut, muss man umherfahren, sicher. Aber es macht auch Spaß. Man lernt die Landschaft kennen, man kommt von Ort zu Ort. Man kann auch bei den Künstlern einkehren. Und die Künstler sind auch erfreut, wenn Besucher kommen, sich für ihre Arbeit interessieren. Und bei diesen offenen Ateliers, bei diesem einen Tag, immer von 11 bis 18 Uhr, hat man die Möglichkeit, nicht nur zu sehen, was stellen die Künstler gerade aus, sondern man kann teilweise auch mitarbeiten bei denen, man kann sehen, wie ein Werk entsteht, man kann sich selbst mal versuchen, wie ist das jetzt, mal einen Notschnitt zu machen oder zu drucken. Man kann auch sehen, mit welchen Farben arbeitet der Künstler, wie kriegt er das auf die Leinwand, was ist Fixierung und so weiter. Man kann mit dem Künstler sprechen, sich über die Bilder austauschen und vielleicht einen Zugang finden. Einmal der Besucher zu dem Bildwerk und der Künstler über den Besucher und seine Ansicht des Werkes vielleicht einen anderen Blick auf sein Werk, was er da geschaffen hat. Und so partizipieren beide Seiten davon und das finde ich immer eine schöne Geschichte. Und wer mobil unterwegs ist, kann das mit dem Fahrrad machen oder mit dem Auto. Ich glaube, mit dem Zug auf Altstadt ist es ein bisschen schwierig. Aber
eingeschränkt.
Eingeschränkt, gut, aber wir haben ja auch noch Bürgerbusse und so weiter, die vielleicht auch noch rumfahren können. Mhm. Also von daher, das wären 2 Tage im Jahr, wo man das gut machen kann. Es gibt auch die Eiderstedter Kultursaison, das ist auch ein Verein, der sich sehr um die Kultur bemüht und quasi von Juli bis August Touren, Radtouren, Wandertouren in einem kleinen, dicken Katalog zusammenfasst und den Leuten anbietet. Und da kann man sich Touren aussuchen, um mal dorthin zu fahren, mal dorthin zu fahren. Und unterwegs auch mal einzukehren in schönen Gasthöfen, in Cafés oder bei Künstlern. Und so mal Eiderstedt auch quasi ganz, also
auf eigene Faust ja. Mit dem Eiderstedter Kultursaison Büchlein abklappern.
Genau, ja. Es gibt dann ja die Kunst in St. Peter-Ording oder KISPO, wie sie genannt wird, die Strandkorbhalle betreibt. Das machen sie auch im Sommer, auch Juli bis August, glaube ich, und haben dort hervorragende Ausstellungen in der Strandkorbhalle. Das Besondere ist, dass der Boden ja nicht gepflastert ist oder mit Kunststoff belegt, sondern es ist Sand. Man geht wirklich auf Sand spazieren und kann sich da die Kunstwerke angucken. Direkt hinter dem Deich gibt es da die Gemeindegalerie, heißt die St. Peter-Ording, wo die Gemeinde Werke von Eiderstedter Künstlerinnen und Künstlern ankauft und sie auch präsentiert. Und nebenan gibt es die Galerie Turbin. Das ist auch eine Vergolderwerkstatt, die eigentlich in Husum ja ansässig ist, hat ihren Ableger jetzt auch in St. Peter-Ording, die auch tolle Ausstellungen machen, auch mit international bekannten Künstlern, was sehr gut ist. Ausstellung macht auch zum Beispiel das Herrenhaus Hoyerswort bei Oldenswort. Quasi Stallehaus, glaube ich, ist es in der Richtung von 1550. Und die haben einen sehr schönen Skulpturengarten dort. Etwas verwildert ist zwar, aber doch, wo man Skulpturen sehen kann, wie sie in der Landschaft stehen. Und sie haben im ersten Stock meistens immer Ausstellungen, machen auch Lesungen dort. Sie haben ein schönes Café, wo man sich ausruhen kann.
Eiderstedt ist ja auch bekannt, also vielleicht einigen unserer Hörerinnen und Hörern auch bekannt, als Halbinsel der Kirchen, möchte ich mal formulieren. Ja. Also wir haben 18 historische evangelische Kirchen auf der Halbinsel Eiderstedt. Das ist auch ähnlich wie mit den Künstlern, also eine hohe Künstlerdichte auf Eiderstedt, aber auch eine hohe Dichte an Kirchen, die hier zu finden sind. Ja. Und gibt es da auch, ich sag mal, Verbindungen, also dass Künstler auch mal in der Kirche ausstellen oder... Ja, also ich meine, die Kirche an sich ist ja auch voller alter Gemälde und Kunstwerke, sag ich mal. Gibt es da in der Gegenwart auch Ausstellungen in der Kirche?
Oder ja, ähnliches? Also du hast schon recht mit den 18 Kirchen auf Eiderstedt. Ist sehr viel für so eine kleine Halbinsel, muss man schon sagen. Es gibt in der Nähe von Garding etwa 1-2 Kilometer in westlicher Richtung eine Weltkirche. Das heißt also eine Kirche, die in dem Dorf Welt steht. Und in dieser Welter Kirche gibt es auch an 2 Monaten im Jahr, und zwar im Sommer von Juli bis August, die sogenannte Sommerkirche Welt. Und diese Sommerkirche Welt ist deswegen so hervorragend, weil dort sehr interessante Diskussionsrunden und Vorträge stattfinden von einem sehr hochrangigen Niveau, muss man sagen. Also teilweise kommen sie aus dem Ausland, Teilweise kommen sie auch von Sparkassenstiftungen und haben verschiedene Themen, über die sie sich dort ausbreiten, über alle Bereiche des Lebens hinweg. Für uns als Künstler interessant ist, dass man in dieser Sommerkirche Welt auch ausstellen kann. Und wir haben als Förderverein dort bisher immer einen Vorschlag machen können, welche Künstlerinnen, welchen Künstler wir dort gerne vorschlagen würden. Und die können dort dann 2 Monate in der Kirche ausstellen. Die Kirche ist in der Zeit auch nicht abgeschlossen, sondern ist durchgängig geöffnet. Das heißt, der Zugang ist dort. Man kann sich die Bilder oder auch Skulpturen angucken, kann sich in die Kirchenbank setzen, das alles auf sich einwirken lassen. Und wie gesagt, dann auch die eine oder andere Veranstaltung dort mitnehmen.
Das klingt auf jeden Fall total interessant. Eine Mischung aus Vorträgen, Diskussion, Kunst dabei erleben und das alles in der Kirche.
Wort, total Bild, spannend. Klang, es ist alles verbunden damit.
Ja, total spannend. Wir haben jetzt schon über ganz viele Orte gesprochen, ne? Also das alte Rathaus in Garding, ich sag mal so ein bisschen als zentrale Anlaufstelle vielleicht für Künstler, aber auch für Besucher, die hier sich erstmal so ein bisschen orientieren können, entscheiden können, was sie spannend finden. Dann die einzelnen Galerien und Ateliers, ich sag mal auf Eiderstedt verstreut, die man besuchen kann zu bestimmten Öffnungszeiten. Verschiedene Kunsthäuser, auch in St. Peter-Ording. Was sind denn so konkrete Angebote, die ich dann habe? Also du hattest eben beim Tag der offenen Ateliers gesagt, dass man auch die Möglichkeit hat, an diesem Tag vielleicht selbst mal was auszuprobieren, was zu drucken, eine bestimmte Technik. Gibt es auch regulär so Workshops oder Kurse?
Es gibt einige Künstler, die sowas anbieten. Also Thomas Freund fällt mir jetzt ein. In Friedrichstadt, der Malkurse anbietet, auch Plein-Air-Malerei draußen zum Beispiel. Es gibt andere, die das auch machen, die auch anbieten, zum Beispiel Skulpturen herzustellen und zu machen, mit Ton zu arbeiten. Mir fällt da auch noch ein, Angelika Rölke zum Beispiel, ist Kunstweberin, hat also alte Jacquard-Stühle, die mit Lochkarten betrieben werden, wo sie also Stücke von Hand webt, große Stücke und auch kleinere Stücke, und die auch immer bereit ist, Besuchern zu zeigen, wie so ein Webstuhl überhaupt funktioniert. Ne? Also wo man dieses typische Klack-Klack hört und wenn das Schiffchen dann da durchsaust. Und Besucher können auch schon mal gucken, wie kriege ich das hin und wie ich kann ich jetzt irgendwas zusammen machen, weben und so weiter. Das gibt es dafür Möglichkeiten.
Wo findet man Frau Rölke und ihre Webstühle?
Ja, das ist in Poppenbüll.
In Poppenbüll? In Poppenbüll, das, ja. Das sagt bestimmt nicht all unseren Hörerinnen und Hörern was. Poppenbüll, das liegt quasi, ich sag mal, zentral auf Eiderstedt. Ne?
Ja.
So, nicht weit von Garding. Garding liegt ja sehr mittig.
Genau,
Im beschaulichen Poppenbüll, liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es auch altes Handwerk, wie wir jetzt gelernt haben, zu entdecken von der Frau Rölke. Und ich glaube, sie nennt sich Spinnwebkarte.
Spinnwebkarte, ja.
Genau, Spinnwebkarte. Also ich finde ganz faszinierende Künstlerinnen und Künstler, Menschen, die auch altes Handwerk noch betreiben. All das findet sich hier auf der Halbinsel Eiderstedt. Und ich habe ja eigentlich gedacht, wir machen so eine kleine To-Do- oder To-See-Liste. Ne? Also so die Top-3 Plätze, die man gesehen haben muss oder die Dinge, die man getan haben muss auf Eiderstedt, wenn man Kunst und Kultur interessiert ist. Aber so eine richtig kleine Liste kriegen wir, glaube ich, nicht zusammen, würde ich sagen. Also
nee, also kleine Liste bei den vielen Künstlern ist auch schwierig. Weil man möchte auch keinen übergehen direkt. Ne? Mhm. Also es gibt viele Dinge, die man sich angucken kann. Also wie gesagt, wir hatten schon die Sommerkirche Welt, die auf jeden Fall zu besichtigen sein sollte. Ich hatte über den Verein Kunst in St. Peter-Ording gesprochen und die Galerie Turbin oder die Gemeindegalerie in St. Peter, wenn man dort denn jetzt ist. Ja, wir haben in Garding zum Beispiel auch noch eine Puppenspielerin, die mit Stab- und Handpuppen arbeitet und quasi Aufführungen macht, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Und sie wohnt etwas am Ortsrand von Garding, hat dort ein großes Grundstück, bietet dort auch verschiedene Stücke an, auch aus der klassischen Theatergeschichte zum Beispiel. Und mich hat besonders fasziniert an ihr, dass sie mit ihrem gesamten Puppentheater, das sie in einen VW-Bus packt, bis nach Marokko fährt und dort auch spielt. Also sowas finde ich in dem Alter toll und das ist für mich eine Agilität, die einen Künstler auszeichnet.
Ja. Wo wir so davon sprechen, was einen Künstler auszeichnet. Was meinst du, ist denn das, was die Künstler auf Eider steht, so auszeichnet? Also gibt es ein verbindendes Thema? Ist es die Landschaft Eiderstedt, die vielleicht die Verbindung schlägt für Künstler?
Also ich denke, das ist eigentlich eher, dass Kreativität an sich als Fluidum oder als Kraft ausstrahlt. Und je mehr Leute ich habe, die kreativ sind, desto eher siedeln sich andere dort an, weil sie das auch irgendwie spüren, als eine Kraft, die da ist, die auch sie durchströmt und motiviert und selbst weiter kreativ werden lässt. Und die Künstler auf Eiderstedt, denke ich mir, sind da unterschiedlich aufgestellt. Ne? Es gibt Maler, es gibt Bildhauer, es gibt Fotografen, es gibt Tänzer, jetzt haben wir auch gehört, es gibt Kunstweber, es gibt Puppenspieler. Also es sind unterschiedliche Genres, die sich dort quasi die Halbinsel teilen. Allen gemein ist wahrscheinlich, dass sie auf Eiderstedt sich gut eingerichtet haben in ihrem Bereich, wo sie sind. Dass sie eine schöne Landschaft haben, die sie inspiriert, die sie motiviert. Und dass sie auch auf kurzem Wege sich gegenseitig besuchen, sich untereinander austauschen können, dass die Verbindung aufrechterhalten werden kann, dass man also nicht Meilen oder Kilometer weit irgendwo fahren muss in der Richtung. Und dass man sich auch zusammenfindet, jetzt in Vereinen, in verschiedenen Vereinen und dort zusammen agieren kann, dass man Projekte bespricht und macht, wie jetzt, dass wir vom Förderverein aus mit unseren Künstlern nach Nordrhein-Westfalen gehen, nach Hamm und dort eine Ausstellung machen zum Beispiel. Und die Hammer waren hier oben gewesen mit ihren Künstlern, haben auch mal Eiderstedt kennengelernt. Also haben wir einen Austausch durch die Republik und sowas finde ich immer spannend.
Ja, absolut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vielleicht jetzt schon im Laufe der Folge gemerkt. So eine kleine Liste an Kunst- und Kultur-Highlights hier auf Eiderstedt. Klein ist die Liste in keinem Fall. Also es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken, wenn ihr hier auf Eiderstedt seid. Eine ganze Bandbreite verschiedenster Künstlerinnen und Künstler, verschiedener Genres, bunt und vielfältig. Genauso vielfältig wie wahrscheinlich auch die Farbpalette, auf der einige Künstlerinnen und Künstler ihre Werke gestalten. Wir hoffen, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt heute auch dazu inspiriert haben, auf eurem Ausflug nach Eiderstedt in diese vielfältige Kunst- und Kulturszene einzutauchen und sie vor Ort zu genießen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen an dich, Dirk, dass du uns so toll und so lebendig über diese schöne Landschaft und über die Künstlerinnen und Künstler erzählt hast. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch, Katharina, dass ich dabei sein durfte und dass du mich eingeladen hast, bei diesem Podcast mitzumachen. Hier auf Eiderstedt mit seinem Nationalpark Wattenmeer und der Kreativität, die hinter jedem Riedgras oder jedem Haubach zum Vorschein kommt, gilt der Mehrwert. Mehr mit 2e geschrieben, weil wir ja von dem Meer umschlossen sind. Der Mehrwert der Kultur. Ob bei einer Lesung, bei einer Ausstellung oder beim Tag der offenen Ateliers, Die Eiderstädter Künstler und Künstler freuen sich auf euren Besuch. Und wir hoffen mal, dass uns auch in Zukunft Corona keine Striche durch die Rechnung macht. Und gerade die Kultur hat ja in dieser Pandemiezeit sehr gelitten, muss man sagen. Viele Ausstellungshäuser mussten schließen, Galerien mussten schließen. Ich denke, Kultur ist leider bei solchen Dingen immer das Erste, was denn flach am Boden liegt und Schwierigkeiten hat, wieder aufzustehen. Und Kultur ist was Wichtiges in der Menschheitsgeschichte. Und deswegen breche ich immer so einen Stab für die Kultur, dass auch die Leute das sehen und auch bemerken und sich dafür einsetzen, dass man diesen Kulturträgern auch die nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung gibt und sie am Leben erhält. Mhm. Denn viele Künstler, da müssen wir uns nichts vormachen, leben immer so ein bisschen am Rande des Existenzminimums. Ne? Und wenn dann alles wegbricht, wenn keine Einnahmen da sind durch Besucher, durch Gäste, durch Bilderkäufe, dann stirbt die Kultur. Ne? Und es ist schwierig, das wieder neu nachzuzüchten und wieder was Neues aufzubauen. Mhm.
Ja, absolut wahre und auch wichtige Abschlussworte, denke ich. Da stimme ich auch total mit überein. Wir haben hier eine richtige kleine Schatzinsel aus Kunst und Kultur und die wollen wir gerne auch behalten. Und dementsprechend freuen wir uns, hier auf Eiderstedt das genießen zu dürfen und können nur jeden einladen, das auch vor Ort live selbst zu erleben. Ja. Dann, lieber Dirk, danke für das Gespräch heute.
Gerne, ja.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch auch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zur nächsten Folge sagen heute Dirk und ich tschüss und bis bald.
Tschüss.
Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.